Abseits, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornels, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Ich wollte mich nochmal entschuldigen oder nochmal sorry sagen, dass in der vergangenen Woche keine Folge Tornets kam von mir. Es lag daran, dass ich ja ein paar gesundheitliche Probleme hatte, ein paar psychische Probleme, es mir nicht ganz so gut ging. Aber ich kann euch beruhigen, mittlerweile bin ich wieder auf dem Weg der Besserung, habe mich ein bisschen bei meiner Familie erholen können. Mit meiner Freundin habe ich ein bisschen Zeit verbringen können. War auch noch im Stadion, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Deswegen habe ich mich ein bisschen ablenken können und komme jetzt Stück für Stück auch wieder auf den richtigen Pfad, wie man so schön sagt. Aber natürlich nochmal mein Appell an alle, wenn ihr psychische Probleme habt oder euch zu viel wird, vertraut immer euren engsten Freunden und Verwandten eure Probleme an, denn ihr seid nie alleine. Und es ist definitiv auch kein Zeichen von Schwäche, mal zu sagen, es wird mir jetzt zu viel. Ganz im Gegenteil, ich finde es persönlich auch immer sehr, sehr mutig. Deswegen, wenn irgendwas ist, sagt immer Bescheid und auch an meine Community. Unterstützt euch da auch gegenseitig. Das fände ich dann doch ganz, ganz schön. Kommen wir dann mal wieder zu schöneren Dingen. Denn Attacke, es war wieder ein Spieltag da. Ich habe wieder ganz genau hingeschaut. Hab mir wieder meine Notizen zu den einzelnen Spielen gemacht. Hab wieder einen kleinen Rieslingsgroßer der Woche ausgewählt. Hab wieder mein Topspiel der Woche, überraschenderweise, Spoilerwarnung, HSV gegen St. Pauli, mir nochmal explizit angeschaut. Hab mir da nochmal ein paar mehr Notizen gemacht. Auch ein paar mehr Daten. Und ich kann euch sagen, zum Ende der Saison wird es nochmal ein Comeback vom lieben Dome geben. Wir beide werden zusammen nochmal eine Folge aufnehmen. Sehr, sehr wahrscheinlich die zum letzten Spieltag. Deswegen könnt ihr euch freuen. Ich habe auch sehr viel positives Feedback bekommen. Da auch nochmal einen besonderen Dank an Dome, der jetzt natürlich auch fest zum Tornets-Team gehören wird. Wird unser Darmstadt-Reporter sein. Nach dem Abstieg von Darmstadt in die zweite Liga ist er, glaube ich, da genau der richtige Mann. Und meine Kölner sind ja auch noch tief im Abstiegskampf. Ich war am Wochenende, ja, wie ich von Anfang schon erwähnt habe, beim Heimspiel gegen den SC Freiburg im Stadion 0:0. Und da hat man schon ein bisschen resigniert, muss ich sagen. Ich habe mich schon mit dem Abstieg abgefunden, habe schon geschaut. In der kommenden Saison werde ich wahrscheinlich viel über den FC reden. Aber am Wochenende hat Bochum und Heidenheim uns noch den Gefallen getan, haben Union Berlin und den ersten FSV Mainz 05 geschlagen, weshalb der FC noch eine minimale Chance hat. Muss jetzt aber am kommenden Samstag, wo ich auch wieder im Stadion bin, gegen Union Berlin dringend einen Dreier einfahren und dann auch am letzten Spieltag in Heidenheim, um noch zumindest theoretische Chancen zu haben. Deswegen wird jetzt hier auch noch nicht über den FC in diesem Podcast länger gesprochen. Apropos Neuling in der zweiten Liga, denn es gibt den allerersten Aufsteiger aus der dritten Liga in die zweite Liga. Und damit herzlichen Glückwunsch an den SSV Ulm. Ihr habt es geschafft, von der Regionalliga bis in die zweite Liga durchmarschiert. Herzlichen Glückwunsch auch an alle Fans. Und die zweite Liga bekommt dadurch einen neuen Traditionsverein mehr. Und ich denke auch, dass, ich meine, es ist ein altes Stadion, aber dass es definitiv auch eine Reise wert ist. Ulm ist ja auch eine ganz schöne Stadt, wie ich immer gehört habe. Und auch ein zweiter Aufsteiger könnte bald feststehen, denn Preußen Münster, mein Heimatverein oder der Verein, der größte Verein bei mir aus der Umgebung, wo ich herkomme, aus dem Westmünsterland, steht auch kurz vor dem Aufstieg, auch vor dem Durchmarsch in die zweite Liga, haben am Wochenende gegen Saarbrücken 4:1 gewonnen, haben dadurch dann auch Platz 2 erobert und wenn sie jetzt die letzten zwei Spiele in Verl und zu Hause gegen Unterhaching auch gewinnen, steigen sie auch direkt auf und das wäre natürlich optimal für mich, weil Preußen Münster, da habe ich natürlich auch ein paar Verbindungen noch zu und vielleicht kommt da noch der ein oder andere kleine Insider rüber. Wer weiß, wer weiß. Kümmern wir uns aber erst nochmal um das aktuelle Teilnehmerfeld in der zweiten Liga. Und an diesem Wochenende waren natürlich wieder sehr, sehr viele spannende Spiele. Oben wie unten war sehr, sehr viel los. Es gab natürlich auch ein paar Mittelfeldpartien, die dann aber, statt mit Spannung, mit sehr, sehr vielen Toren geglänzt haben. Deswegen, es war für jeden was dabei. Und einfach perfekt. Und das Wetter war ja nicht ganz so gut, deswegen konnte man da drinnen auf der Couch super diese zweite Liga verfolgen. Und ich hoffe, dass dem einen oder anderen doch noch warm ums Herz wurde und die Sonne einem aus dem Arsch geschienen hat bei solchen geilen Spielen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Partien an, ja, wo es vielleicht dann nicht mehr um ganz so viel ging. Und diese Partien waren ja zwei Partien, die am Sonntag stattgefunden haben. Zum einen Hannover 96 gegen SC Paderborn. Für beide Teams geht es ja weder um Abstieg noch um den Ausstieg. Und auch Elversberg und Hertha sind beide schon gerettet. Für beide geht es jetzt nur noch darum, die Saison versöhnlich abzuschließen, um natürlich auch einen möglichst guten Tabellenplatz einzufahren. Nichtsdestotrotz, beide Partien waren trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Fangen wir am besten einfach mal an mit der Partie Hannover 96 gegen den SC Paderborn. 3:2 für die Niedersachsen. Gut gefülltes Stadion, 36.500 Zuschauer und es war ein richtig schöner Sommerkick, muss ich sagen. Also intensiv, viele Zweikämpfe, viele Offensivaktionen. Es wurde sich nicht lange abgetastet, sondern es wurde direkt nach vorne gespielt. Und was soll ich sagen? Muslio, der Innenverteidiger des SC Paderborn, direkt am Anfang mit einem katastrophalen Fehler, wollte den Ball zurück zum Keeper spielen, der Innenverteidiger. Gindorf, der neue Shootingstar der 96er, ja, spritzt dazwischen, macht in der 6. Minute das 1:0 und ja, er hat den Sprung aus der zweiten Mannschaft, aus der vierten Liga in die Profimannschaft, zweite Liga, optimal geschafft, nahtlos. Hat ja vergangene Woche schon getroffen, hat jetzt erneut getroffen. Und die frühe Führung wurde direkt auch ausgebaut. Vogelsammer und Tresoldi in der 11. 18. Minute haben dann direkt auf 3:0 gestellt. Und man hatte tatsächlich das Gefühl, Hannover 96 hat das Spiel im Griff. Paderborn hatte zwar mehr vom Spiel, aber 96 war einfach zielstrebig in den Aktionen, hat direkte Pässe in die Schnittstelle gespielt und hat dadurch natürlich dafür gesorgt, dass Paderborn ja auch ein bisschen an Selbstbewusstsein verloren hat. Aber wer den SC Paderborn und Lukas Kwasniok kennt, weiß, diese Mannschaft gibt nie auf und sie kennen nur einen Weg, nämlich Vollgas nach vorne. Und in der 27. Minute hat dann der Niederländer Kostonos den Anschlusstreffer für den SC Paderborn erzielt. Und dann hat man auch gemerkt, Paderborn wacht wieder auf, geht wieder offensiver rein. Obermeier nach einem schönen Eckball am zweiten Pfosten ist er zur Stelle, macht den 3:2 Anschlusstreffer. Und in diesem Sinne möchte ich natürlich auch nochmal ein bisschen mehr über Raphael Obermeier reden. Für mich ein unglaublich interessanter Spieler, der auf der rechten Schiene agiert. Er kommt ja auch aus Bayern, aus der ja, bayerischen Gegend, war in der Jugend des FC Bayern München und ist dann über die Ostklubs Jena und Magdeburg zum SC Paderborn gekommen. Und er spielt für mich auch eine überragende Saison. Hat in dieser Saison schon wieder 5 Treffer in 31 Spielen erzielt, was für einen Verteidiger natürlich ein sehr, sehr starker Wert ist. Ab und an spielt er auch invers. Also mit dem Ball ist er sehr, sehr stark. Also er zieht in die Mitte und sorgt dann dafür, dass Bilbia dann über außen noch mehr Platz hat. Hat ein super Passspiel, super Abschluss und ist definitiv einer, den man auf dem Zettel haben muss. Also an alle Bundesligisten, Raphael Obermeier muss euer Go-To-Guy sein für den Sommer. Schaut nach, wenn ihr einen rechten Schienenspieler braucht oder einen rechten Verteidiger oder einen rechten Mittelfeldspieler. Raphael Obermeier sollte dann euer Mann sein. Springen wir dann aus Niedersachsen runter ins Saarland zum SV Elversberg, die ihrem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin ausgetragen haben. Am Ende mit 4:2 gewinnen vor ausverkauftem Haus, vor 9.500 Zuschauern. Und auch diese Partie hat damit geglänzt, dass beide Teams sehr offensiv gespielt haben. Hertha BSC, die natürlich eine überragende Offensive haben mit Reze, Palko Dardai, Masa, Tabakovic. Dann hast du natürlich noch Martin Winkler auf der Backenschere, Niederlechner und diese Offensive sucht natürlich in dieser Liga fast seinesgleichen. Aber der SV Elversberg kann auch mit einer sehr, sehr starken Offensive glänzen. Man hat mit Pfeil, Wanner, Schnellbacher, Rochelt für mich auch für Zweitliga-Verhältnisse überragende Offensivspieler. Also gerade, dass dann Rochelt ein Schnellbach, ein Pfeil, die auch schon in der dritten Liga bei Elversberg waren, so einen großen Schritt machen, auch in der zweiten Liga nahtlos ihr Niveau halten oder sich sogar noch verbessern. Das ist für mich unglaublich und das zeugt auch davon, dass Trainer Horst Steffen am SV Elversberg einfach ein sehr, sehr guter Trainer ist und junge Spieler oder auch Spieler mittleren Alters für Bundesliga-Fußballverhältnisse noch weiterentwickeln kann. Und wenn du natürlich mit Paul Wanner ein absolutes Top-Talent von den Bayern hast, der ja bei fast allen Angriffen seine Füße mit im Spiel hat, dann hast du natürlich auch ein super starkes Fundament für Erfolg. Definitiv. Und Schnellbacher, der in den letzten Wochen ja auch gefehlt hat bei den Saarländern, war wieder in der Startelf und er hat mit 2 Treffern für mich ein sehr, sehr starkes Bewerbungsschreiben ausgefüllt, um sich weiter zu empfehlen. Ich denke, er wird auch in der kommenden Saison bei Elversberg weiter spielen, sich dann noch weiter entwickeln. Aber auf lange Sicht könnte es auch passieren, dass er zu einem Aufstiegskandidaten in der zweiten Liga wechseln könnte. Vielleicht auch zu einem aus dem unteren Drittel der Bundesliga. Aber da muss meiner Meinung nach noch ein großer Entwicklungsschritt kommen. Da fehlt es dann noch an der einen oder anderen technischen Feinheit, meiner Meinung nach. Und wer darf natürlich auch für Elversberg nicht fehlen, wer trifft natürlich Wanner. Und für mich, was finde ich sehr, sehr schön war, ist, dass die Elversberger Legende Coffee, 37 Jahre alt, war schon eine Regionalliga in der dritten Liga im Sturm dabei im Kader, dass der dann auch noch seinen ersten Zweitligatreffer erzielen darf in der 88. Minute. Es war für mich auch persönlich ein sehr emotionaler Moment, muss ich sagen, denn ich mag den. Ich habe schon ich verfolge ihn noch ein wenig auf Instagram. Guter Typ, mag ich und solche Leute braucht man auch im Kader, die auch einfach fürs Mannschaftsgefüge enorm wichtig sind. Denn ohne gutes Mannschaftsgefüge, nur mit Einzelspielern, wird es dann auch sehr schwer, langfristig Erfolg zu haben. Dazu ergänzen vielleicht noch, bei der Hertha haben Reese und Paco Dada getroffen. Glückwunsch, ja. Elversberg jetzt auf Platz 10, Hertha auf Platz 9. Und das war's von den in Anführungsstrichen unwichtigeren Partien, bei denen es für beide Teams um nichts mehr ging. Kommen wir dann zu den Teams, die sich im Abstiegskampf befinden, für die es tatsächlich ums nackte Überleben geht, für die es darum geht, nicht in die Drittklassigkeit abzusteigen. Denn was natürlich Zuschauerzahlen, was TV-Vermarktung angeht, ist es natürlich schon ein riesen Unterschied, weshalb natürlich kein Team freiwillig in die dritte Liga absteigen möchte. Ein Team, was sich so in der Rückrunde, Tabellenplatz 7 in der Rückrundtabelle, so ein bisschen aus dem Abstiegskampf rausgekämpft hat, ist Eintracht Braunschweig, die am Wochenende, nämlich am Samstag, bei der Spielvereinigung Greuther Fürth zu Gast waren. Ja, für die Fürther, die in den letzten Wochen ja ihre gute Ausgangsposition verspielt haben, wahrscheinlich oder gar nicht mehr im Aufstiegsrennen mit dabei sein können, also die Saison ein bisschen austrudeln lassen können, vielleicht schon frühzeitig für die kommende Saison planen. Für die ging es um nicht mehr ganz so viel. Für Braunschweig geht es natürlich noch um alles. Und dementsprechend ist man auch angefangen. Man hat natürlich mit Gomez, Helgason und Philipp 3 für mich sehr, sehr starke, überragende Stürmer in den eigenen Reihen. Und der Ansatz dieses 3-5-2 oder 3-4-3 bietet natürlich auch einfach super, super viele Möglichkeiten vorne offensiv anzugreifen und Helgason, Philippe haben direkt einen Doppelschlag, 12. und 15. Minute gezeigt, dass für Braunschweig es um alles geht, dass sie alles reinwerfen wollen. Daniel Schäning hat seine Mannschaft wieder super eingestellt. Das 1-0, schöner Pass von Rittmüller, der im Rückraum Helgason sieht, der dann von der 16er Kante schön abzieht. Und beim zweiten Treffer Gomez, der sich gut gegen den Fürther Verteidiger durchsetzt, schön weiterspielt und Philippe ist natürlich vor dem Tor eisekalt. Da hat natürlich die Kölner Leihgabe Jonas Urbich keine Chance gehabt. Früh auf 2-0 gestellt. Aber eine andere Kölner Leihgabe, Tim Lemperle, hat sich dann nach einer guten halben Stunde doch noch ein Herz gefasst, hat den Anschluss erzielt und kurz vor der Halbzeit hat dann Robin Krause, der Sechser, der Braunschweiger, also der einzige Sechser vor der Dreierkette, ist dann tatsächlich in den Fürther von hinten reingesprungen. verdiente rote Karte. Und es sah dann auch tatsächlich so aus, als würde Fürth jetzt nochmal Morgenluft schnuppern, nochmal ja die Batterien aufgeladen haben, nochmal die nötigen Reserven rauszuholen, um die Spiel zu drehen. Ja, Robert Wagner Leihgabe, aber das erste Freiburg im zentralen Mittelfeld, hat eine überragende zweite Halbzeit für mich gespielt, hat viele Bälle eingesammelt, hat viele schöne Steckpässe gespielt und hat sich in der 67. Minute dann mit einem schönen Distanzschuss zum 2:2 selber belohnt. Sehr schönes Tor. Kurze Zeit später Amino Sieb, der absolute Top-Torjäger, früherer Bayern-Jugendspieler, jetzt Stürmer bei den Fürthern, mit dem 3:2 hat sich selbst belohnt. Aber, und das muss man Braunschweig zugutehalten, sie haben nie aufgegeben, sind immer weiter angelaufen, haben mit Donkor, mit Rittmüller über die Flügel sehr viel Dampf gemacht und am Ende hat sich Philippe mit seinem Doppelpack in der 79. Minute sich und Braunschweig noch belohnen können. Man holt noch einen Punkt, man rutscht zwar auf Platz 15, aber man zeigt, man lebt, man ist da und das ist für mich so das Allerwichtigste. Eine weitere ganz, ganz wichtige Partie im Abstiegskampf war ebenfalls am Samstagmittag 13 Uhr die Partie zwischen Hansa Rostock und dem Karlsruher SC. Der KSC unter Christian Eichner spielt eine sehr, sehr gute Saison, technisch überragenden Fußball mit Nebel. Vorne hat man natürlich mit Zivzivaze, Matanovic, richtig geile Stürmer, richtig, die einfach auch Bock haben, Tore zu schießen. Richtige Vollblutstürmer, Zivzivaze, vielleicht noch eher der beweglichere, aber Matanovic technisch sehr, sehr, sehr stark. Und wenn du dann natürlich noch einen Freistoßschützen wie Vanicek hast, da passt einfach alles zusammen. Bei Hansa Rostock unter Selim Begovic passt noch nicht ganz so viel. Man hat sich defensiv etwas stabilisiert, aber ja, es fehlt so der letzte Punch nach vorne. Man hat es diesmal mit Ingelsson, Pereira und Fröhling vorne probiert, aber letztendlich kam dann auch nicht allzu viel Torgefahr heraus. Obwohl man 17 Torschüsse hatte, waren nicht viele davon gefährlich. Aber, und das musste man Rostock zugutehalten, gerade in der ersten Halbzeit hat man versucht, früh zu pressen und hat dann nach einem schönen Ball von Staffelidis auf Neidhardt, der dann mit rechts trocken abschließt, das 1:0 erzielt. In der zweiten Halbzeit hat der KSC dann aber immer mehr seine spielerischen Stärken durchgedrückt, hat gezeigt, wer ihr Chef im Ring ist und Zivzivaze und dann Vanicek mit einem Elfmeter-Tor, den ich auch so hätte gegeben, denn ja, Staffelidis mit einem rüden Foul im 16er und gegen Matanovic und ja, dann Vanicek, der dann als Freistoßschütze einfach eiskalt ist und den Elfmeter reinmacht. Für Rostock wird es sehr, sehr schwer. Am kommenden Wochenende muss man zum FC Schalke 04 und es kann passieren, dass man dann in die Drittklassigkeit absteigen muss. Der KSC, Platz 5, es geht nur noch darum, möglichst den 5. Platz zu verteidigen und am Ende einen versöhnlichen Saisonabschluss zu haben. Eine ebenfalls sehr, sehr wichtige Partie fand dann am Samstagabend statt. Direktes Abstiegsduell Kaiserslautern gegen Magdeburg, wobei Magdeburg sich in den letzten Wochen befreit hat. Aber Flutlichtspiel. Fast 50.000 Zuschauer in Kaiserslautern ausverkauft. Der Betzenberg hat wieder gebebt. Und das sind die Spiele, für die man doch als Fußballfan lebt. Denn beide Mannschaften haben offensiv sehr, sehr stark gespielt. Von Magdeburg ist man es ja gewohnt unter Christian Titz, den ich für einen herausragenden Trainer halte. Menschlich ruhig, aber auch in den entscheidenden Momenten mal lauter taktisch in seinem 3-4-3-System. Hat er auch einfach einen super spielerischen Ansatz, wie damals schon, als er beim HSV war. Von hinten heraus spielt man es einfach raus. Und Friedhelm Funkel hat auch diesmal ja ein wenig offensiver gespielt. Wieder Dreierkette davor mit Puchas und Zolinski, zwei unglaublich schnelle Schienenspieler mit sehr, sehr starkem Offensivdrang. Und vorne Hanschlick, Ache und Redondo, die zusammen einfach einen super Dreieck gebildet haben. Gerade Daniel Hanschlick nach seinem schönen Treffer in der vergangenen Woche in Kiel, der den Siegtreffer bedeutet hat, wieder in der Startelf. Und auch heute hat er wieder ein enormes Spiel abgerissen, hat in der 15. und 20. Minute das 2:0 gemacht, 1 und 2:0 gemacht. Redondo hat da in der zweiten Halbzeit per Konter noch das 3:0 gemacht. Heber dann noch mit dem Anschlusstreffer in der 79. Minute, aber Jan Elvedi dann mit dem 4:1 Schlusspunkt. Was ist zu diesem Spiel zu sagen? Magdeburg, wie immer, ja, bemüht. Aber man kennt es ja noch aus der Schule. Bemüht heißt natürlich dann, es war nicht sehr erfolgreich. Bei Kaiserslautern würde ich tatsächlich neben Hanschlick, der überragend war, auch noch Kalotsch hervorheben, der zusammen mit Raschel in einem zentralen Mittelfeld alles weggeräumt hat, die Angriffe super wegverteidigt hat und so dann auch immer ziemlich viele Angriffe einleiten konnte. Und wenn ich mir dann anschaue, dass Friedhelm Funkel mit Ritter, Abiyama, John Zimmer, Aremu und Clement 5 unglaublich starke Spieler für die zweite Liga noch gebracht hat, ja, da sehe ich einfach, Kaiserslautern darf einfach mit diesem Kader nicht absteigen. Und ich lege mich fest, sie werden es auch nicht, denn sie rutscht mit diesem Sieg auf Platz 14 und lass sie mal kommende Woche bei der Hertha gewinnen. Dann sollte der Klassenerhalt eigentlich sicher sein. Dann kommen wir noch zu einem Spiel, was ich so ein bisschen in der Mitte einordnen würde, nämlich Wiesbaden im Abstiegskampf gegen Holstein Kiel, die sich natürlich um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga bewerben. Und beim SVW in Wiesbaden war Nils Döring, der jetzt bis zum Ende der Saison Nachfolger von Markus Kauczynski sein wird, hat sein Debüt gegeben gegen Kiel, die natürlich ja oben mitmischen, vor dem Spieltag auf Platz 2 waren. Und für die es natürlich nur noch ein Ziel geben kann, nämlich den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Und bei den Kielern muss man sagen, dass natürlich mit Skripski ein sehr, sehr erfahrener, wichtiger Spieler gefehlt hat. Für ihn war dann Fiete Arp vorne mit dabei, den man ja noch als Jahrhunderttalent vom HSV und von den Bayern kennt. Und der für mich ja einen bemühten Eindruck gemacht hat in dieser Partie, aber dem natürlich nicht allzu viel gelungen ist. Wiesbaden war in der Anfangsphase auch sehr, sehr stark. Also sie haben für mich das Spiel sogar dominiert, haben in ihrem 3-4-1-2 oder auch in einem 4-3-1-2 oder 4-3, je nachdem, es hat sehr viel gewechselt, haben sie immer wieder versucht, ja hinter die Kette der Kieler zu kommen, sehr, sehr stark auch angeschoben von einem Anger, von einem Mockenhaupt über die rechte Seite. Auch Lee im zentralen Mittelfeld fand ich ihn gut. Das ist ein Leihgabe des FC Bayern München, hat öfter mal versucht, Agafiotis und Pretaien vorne in Szene zu setzen, die vorne auch für sehr viel Betrieb gesorgt haben, immer wieder gepresst haben, die Kieler Verteidiger unter Druck gesetzt haben, die sich dann aber auch wieder befreien konnten. Und überragend in dieser Partie waren auf Kieler Seiten Sander, der als Kapitän fungiert hat im zentralen Mittelfeld. Er wird ja im Sommer zu Borussia Mönchengladbach wechseln. Und der Eckschalter Schalker Timo Becker auf der rechten Schiene, der immer wieder unermüdlich angetrieben hat und der dann den Ball auch in der 65. Minute schön ins Tor reingestochert hat. Und gerade für die Leistung in der zweiten Halbzeit war es verdient. Kiel hat den Druck einfach in der zweiten Halbzeit erhöhen können, haben dann natürlich von der Bank noch einen Maschino bringen können, einen Pichler, und das natürlich schon für Zweitliga-Verhältnisse eine hohe Qualität. Und ja, spätestens dann war es klar, dass Kiel dieses Ding machen wird. Sie springen wieder auf Platz 1 und sind nur noch einen Sieg davon entfernt, in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Deswegen in der kommenden Woche könnte es schon soweit sein, und es sei ihnen dann zu gönnen, es wäre dann der allererste Verein aus Schleswig-Holstein, der in der Fußball-Bundesliga spielen könnte. Und ich glaube, das wäre dann doch eine sehr, sehr schöne Story. Dann kommen wir zum einem weiteren Duell, wo es um viel geht. Düsseldorf gegen Nürnberg. Nürnberg, die noch ein wenig im Abschiedskampf stecken, die am Sonntag dann ihren Sportvorstand Dieter Hecking auch entlassen haben. Also da brennt es auf jeden Fall. Und Fortuna Düsseldorf, die in den letzten Wochen einfach unglaublichen Fußballspielen sehr erfolgreich sind, griffig, mutig und die auch in der kommenden Woche gegen Holstein Kiel am Samstagabend, kein richtiges Topspiel der Woche, die Riesenchance haben, sich vielleicht sogar auf einen direkten Abstiegsplatz zu katapultieren, haben dieses Mal ja ohne Felix Klaus spielen müssen, der leider gesperrt ist. Dafür ist dann Ginter Appelkamp vom offensiven Mittelfeld auf den rechten Flügel gegangen. Und zentral hat man mit Tanaka, so Botka und Engelhardt, ein sehr massives Mittelfeld gehabt. Also das Ziel war schon, die feinen Füße der Nürnberger Angreifer ja zu attackieren, ihnen viel entgegenzusetzen. Also wenn man natürlich einen Kastrop, einen Schleimer, einen Goller, einen Hoffmann sieht, bei den Nürnbergern, bei denen Can Uzun diesmal nur auf der Bank saß, das ist natürlich schon viel spielerische Qualität. Und Düsseldorf mit seiner gesamten Wucht, auch über Zoles und Vermell vorne, die natürlich auch für Speed und für Wucht stehen, hat man einfach auch gezeigt, dass man richtig Bock hat. Und von Anfang an war Düsseldorf Chef im Ring, hat sich dann aber auch erst spät belohnen können durch einen Doppelpack von Vermell in der 34. und 45. Minute. Kurz nach der Halbzeit hat Marquez, der eingewechselt wurde für Hübner, der leider ja einen kleinen Zusammenprall mit dem Pfosten hatte, Verdacht auf Gehirnerschütterung, raus musste. Von dieser Stelle natürlich nochmal gute Besserung. Auf jeden Fall kam Marquez rein, macht per Kopf dann noch der 2-2 Anschlusstreffer. Nürnberg hat dann ein wenig Morgenluft geschnuppert, hat dann noch einen Can Uzun gebracht. Aber letztendlich war Düsseldorf dann noch zu abgezockt. Und Johannes Horn hat in der 72. Minute dann den alten 2-Tore-Vorsprung wiederhergestellt, als er dann zum 3-1 getroffen hat. Insgesamt war es eine sehr, sehr gute Partie beider Teams. Aber am Ende gewinnt Fortuna Düsseldorf verdient. Und sie reiten diese Welle weiter, diese Erfolgswelle. Und wenn sie so weitermachen, ja, müssen sich Kiel und St. Pauli vielleicht nochmal warm anziehen. Auf jeden Fall dann der Relegationsteilnehmer. Denn dann werden sie sich diesen Relegationsplatz auf jeden Fall nicht mehr nehmen lassen.
Das zweite Liga-Topspiel der Woche.
Dann sind wir schon wieder angelangt bei Klein Riesings Topspiel der Woche. Und das kann, wie soll es auch anders sein, nur das Hamburger Stadtderby zwischen dem Hamburger Sportverein und dem FC St. Pauli am Freitagabend sein. Beide Teams mischen noch oben mit. St. Pauli natürlich als Tabellenführer ganz klar oben mit dabei. Der HSV als Vierter musste in den letzten Wochen ja viele Rückschläge erleiden. Hat es natürlich auch schwer gegen Düsseldorf, die natürlich jetzt einen sehr starken Lauf haben, und da waren sich alle einig, heute oder bei diesem Derby muss gewonnen werden, sonst war es das tatsächlich mit dem Aufstieg. Ja, Steffen Baumgart, wie immer mit seinem 4-3-3 würde ich es mal nennen. Ja, Ludovic Reis, eigentlich ja zentraler Mittelfeldspieler, gelernter, wieder als rechter Verteidiger, der aber auch immer wieder invers agiert, also im Ballbesitz, wie Pep Guardiola es auch oft macht, geht der Rechtsverteidiger mit ins Mittelfeld rein, unterstützt es, dadurch entsteht eine Überzahl im Mittelfeld, und der Längsverteidiger Muheim und die beiden Innenverteidiger Schonlau und Hatziker Dunic bilden dann eine Art Dreierkette, und Fabian Hützler bei St. Pauli wie immer mit seinem ja 5-2-3-System oder 3-4-3-System, je nachdem wie man es sehen möchte, mit Hartl auf einen der beiden ja inversen Flügelpositionen hinter Johannes Eckestein als Stürmer. Bei St. Pauli fehlt ja immer noch Erik Smit als zentraler Mann der Dreierkette, der so ein bisschen Organisator ist. Dafür spielen dann halt mit Hauke Wahl, David Nemetz und Karol Metz ja eher drei klassische Innenverteidiger, die das Hauptaugenmerk eher auf die Arbeit gegen den Ball als auf die Arbeit mit dem Ball setzen. Wobei ich sagen muss, dass Hauke Wahl als zentraler Mann der Dreierkette auch immer situativ immer öfter ins Mittelfeld als Sechser agiert hat, wodurch dann St. Pauli eher mit einer Viererkette gespielt hat. Oder dann Zaliakas, der eigentlich rechter Schienenspieler ist, sich hart nach innen fallen lassen, um dort dann mit gezielt langen Bällen hinter die Hamburger HSV-Kette für ja gefährliche Aktionen zu sorgen. Das hat er sehr oft gemacht, hat oft dann Johannes Eggestein gesucht oder einen Affeleiern, der auf der rechten Offensivseite gespielt hat, immer wieder zu suchen. Und es hat auch tatsächlich auch sehr gut funktioniert, gerade in der Anfangsphase, als der HSV noch ein bisschen ja sich zurückgezogen hat, war es wichtig, dann noch Bälle hinter die Kette zu bekommen. Das hat St. Pauli das ein oder andere Mal geschafft. Und was mir auch aufgefallen ist bei St. Pauli, das mit Nicolas Vasil als Torhüter, der eigentlich mal sehr, sehr stark ist, der heute aber auch ein bisschen nervös wirkte und auch ja das ein oder andere Mal unter dem Ball hergetaucht ist, was dann auch dazu gesorgt hat, dass Robert Glatzel dann in der 84. Minute nach schöner Ecke von links von Miro Muheim den Ball in die Maschen geköpft hat, den Siegtreffer erzielt hat. Also ja, der HSV hat gewonnen, was ich auch unter anderem dadurch ja begründen würde, ist, dass bei St. Pauli mit Elias Saad ein sehr schneller Flügelspieler in den letzten Wochen auch schon außen vor ist, der dann aber auch gegen die teilweise ja langsame Defensive des HSV für gute Impulse hätte sorgen können. Denn wenn man einen Hartl zentral im Mittelfeld hat, zusammen mit einem Irvine beispielsweise, und vorne dann mit Affeleiern, Jojo Eggestein und Saad drei sehr schnelle Spieler hat, dann können ja Irvine und Hartl immer wieder schöne Steckpässe hinter die Kette spielen und der FC St. Pauli dann mit Speed in den 16er gelangen. Und entweder kann man abschließen, den Ball wem anderen vorlegen, oder man wird dann halt auch gefoult, kein Elfmeter, kein Karten ziehen. All das hat St. Pauli viel zu selten gemacht und da muss man dann tatsächlich auch mal das große Trainertalent Fabian Nützler kritisieren im Nachhinein. Ich meine, klar, ich sitze jetzt hier in meinem klimatisierten Zimmer auf meinem Bürostuhl und kann es jetzt wohl lockerlässig sagen, aber das muss er sich dann halt auch gefallen lassen. Beim HSV fand ich sehr stark, dass Dompe wieder da war. Gut, Jatta war verletzt, aber Dompe hat auf der linken Flügelposition für sehr viel Wirbel gesorgt. Hat dadurch dann auch öfter mal den Innenverteidiger David Nemeth, der früher beim Mainz 05 gespielt hat, den 23-jährigen Österreicher, öfter mal alt aussehen lassen. Ist oft im Dribbling an ihm vorbeigekommen, konnte dann entweder in die Mitte spielen oder in den Rückraum. Also die Box hat man dann auch mal sehr gut besetzt, was ja auch das Credo von HSV-Cheftrainer Steffen Baumgart beim SC Paderborn, beim 1. FC Köln war, die Box immer möglichst zu überlagern, den 16er, um dann mit guten Flanken oder Glücken zu spielen für Wirbel und ja Torchancen zu sorgen. Ich persönlich fand auch die Einwechslung von Steffen Baumgart diesmal stark mit Okugawa, Nemeth, Öztunali hat man vorne und vor allem Suhun, der zentral im Mittelfeld sehr viel weggearbeitet hat, hat er sehr gut gewechselt und hat dadurch den Druck auf St. Pauli erhöhen können. Und eine ganz besondere Geschichte, vielleicht noch vorm Anpfiff, vielleicht ein bisschen Derby-like, sind Spieler beim warmen Laufen in die Hälfte des HSV gekommen und dann gab es schon so einen kleinen Handgemenge vor Anpfiff. Steffen Baumgart nannte es nach auf der Pressekonferenz unhöflich, um es jetzt mal in einfachen Worten auszudrücken. Und da war auf jeden Fall direkt Feuer drin. Und was natürlich auch noch für Feuer gesorgt hat, war die gelb-rote Karte von Zaliakas, der zweimal dumm gefoult hat. Und der Elfmeter, der dann durch die zweite gelbe Karte, durch das Foulspiel von Zaliakas entstanden ist, hat Ludovic Reis getreten, aber Vasil konnte sich dann doch noch auszeichnen, hat ihn gehalten. Und am Ende wurde es dann halt doch nochmal spannend. Aber letztendlich war HSV einfach in diesem Spiel die abgezocktere Mannschaft und hat vor allen Dingen ja durch die Stürmer Robert Glatzel, Königsdörfer und Dompe für sehr viel Entlastung sorgen können. Und das hat am Ende für mich den Unterschied ausgemacht, weswegen der Derby-Sieg für mich in Ordnung geht und herzlichen Glückwunsch zur Stadtmeisterschaft an den Hamburger Sportverein und der FC St. Pauli wird kommende Woche oder spätestens danach die Woche in die erste Liga aufsteigen, da bin ich mir sehr sicher. Für den HSV heißt es, hoffen, dass Kiel gegen Düsseldorf gewinnt und dass man dann am letzten Spieltag im Fanduell mit Düsseldorf ja die Oberhand behält. Man wird es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Klein Racings Großer der Woche. Kommen wir dann noch einmal zu Klein Racings Großer der Woche. Und das war in dieser Woche für mich der Stürmer des 1. FC Kaiserslautern, Daniel Hanschlick. Gebürtig kommt er ja aus der Wolfsburger Jugend. Ich habe ihn damals schon, als die Relegation für die dritte Liga war, Bayern München 2 gegen den VfL Wolfsburg 2, habe ich ihn schon gesehen, verfolgt, weil ich diese Aufstiegsspiele auch immer sehr interessant und spannend finde. Und dort ist er mir auch schon als sehr mobiler, schneller Stürmer aufgefallen. Ist dann ja noch zu Holstein Kiel gegangen, war da ja zuerst verliehen an Kaiserslautern, dann fest verpflichtet. Deswegen fand ich es auch so lustig, dass er in der vergangenen Woche ausgerechnet gegen die Kieler getroffen hat. Und ja, mit seinen zwei Treffern gegen Magdeburg hat er nochmal unterstrichen, wie wertvoll und wichtig er einfach ist. Und dass er sich auch wieder stabilisiert hat. Und gerade was so die Daten angeht, ich bin jetzt gerade auf FBref, merkt man einfach eindeutig, dass er ein sehr mitspielender Stürmer ist. Also am besten funktioniert er neben einem Wandstürmer. Er liebt es halt auch einfach zu kombinieren. Und was sehr, sehr wichtig ist, er ist sehr, sehr stark im Pressing. Wenn man sich mal anguckt, er hat 2,21 Zweikämpfe pro 90 Minuten. Er ist auf vergleichbaren Positionen. Zu den Top 1% gehört er da. Auch die gewonnenen Zweikämpfe von 1,31, Top 1%. Und einfach überragend. Also er gehört mit zu den besten Stürmern, was das Defensivverhalten angeht. Und auch was er ja im was er also erst gegen den Ball ist er einfach optimal und da passt er einfach zu sehr, sehr vielen Bundesligisten, die im Mittelfeld agieren, sei es Union Berlin, Mainz 05, da würde er sehr gut hinpassen. Natürlich muss er es auch über eine gesamte Saison ja beweisen erstmal, ne? Und wenn er so weitermacht in der kommenden Saison bei Kaiserslautern bleibt, sie in der zweiten Liga bleiben, wird er weiterhin so gut scoren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich meine, er hat einen XG-Wert von 2,8 Toren. Also prophezeit werden laut seiner Chancen, Wahrscheinlichkeit der Chancen, sollte er 2,8 Tore haben. Wie viel hat er? 3. Also es passt sehr, sehr gut. Also er ist auch sehr eiskalt vor dem Tor und was Friedhelm Funkel aus ihm wieder rausgeholt hat, ist halt einfach diese unglaubliche Bereitschaft für das Team zu ackern. Und für mich ein verdienter Kleine-Riesings-Großer der Woche. Und wenn er weiterhin so mit seinen Leistungen besticht, dann wird Kaiserslautern Klassenerhalt schaffen. Und in der kommenden Saison kann dann eine sehr gute Mannschaft um ihn herum aufgebaut werden. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie ich. Ich bin richtig heiß und freut euch schon, denn morgen Dienstag spielt Osnabrück gegen Schalke. Ich werde es mir anschauen und dann wird es auch eine Spezialfolge am Dienstagabend, spätestens am Mittwochvormittag, dann geben zu dieser Partie. Deswegen freut euch schon und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Start in die Woche. Und in Köln sagt man, machet Jod. Und somit halte ich es auch. Also, machet Jod.